die Tätigkeit dann relativ schnell Fahrtwind aufnimmt und erfolgreich ist, naja, dann fällt natürlich auch relativ bald ein hoher Betrag an Einkommensteuer an. Da kann ich nur empfehlen, entweder das Geld beiseite legen oder freiwillig mehr vorauszahlen. Was auch nicht zu vernachlässigen ist, sind die Praxisräumlichkeiten. Also wenn ich eine Praxisräumlichkeit anmiete, sollte ich mir vorher ansehen, wird das mit Umsatzsteuer vermietet oder nicht. Die Aufzeichnung der Einnahmen, wenn das nicht passt, dann hat natürlich die Finanz schon die Möglichkeit, da mit härteren Strafen auch vorzugehen. Sinn macht es vielleicht, dass man am Jahresende kurz überlegt, okay, wo stehe ich? Also wo bin ich gerade mit meinem Ergebnis? Weil oft gibt es gewisse Optimierungsmöglichkeiten, die man noch bis zum Jahresende setzen kann. Danach wäre es aber zu spät. Ich hätte jetzt keine Ängste vor der Finanz. Ja, ich glaube, wenn man halbwegs ordentlich ist und ordentlich arbeitet, dann funktioniert das schon.
Hi, Patrick von Appointment hier. Herzlich willkommen zu Hashtag Praxis, unserem Podcast mit Tipps und Tricks für selbstständige Therapeutinnen für eine erfolgreiche Praxisführung. Selbstständige Therapeutinnen sind ja gleichzeitig auch Unternehmerinnen. Neben dem Erwerb von fachlichem Wissen in ihrer jeweiligen Disziplin müssen sie natürlich auch sich mit steuerrechtlichen Themen auseinandersetzen. Was muss ich bei der Gründung oder Übernahme einer Praxis beachten? Wie funktioniert das mit der Umsatzsteuerbefreiung und Fragen über Fragen? Und ich freue mich sehr, mit unserem heutigen Gast, Steuerberater Dr. Karl Rosam von der Kanzlei Tax 360, über diese und noch weitere wichtige Punkte zu sprechen. Es wird spannend. Viel Spaß beim Zuhören. Karl, willkommen.
Ja, hallo. Also ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Imo Rosam Karl, ich bin Steuerberater in Wien, arbeite für Tax 360. Wir sind eine eher kleinere Kanzlei mit ungefähr 15 Mitarbeitern und 400 bis 500 Klienten, die wir betreuen, und da ist auch der eine oder andere Therapeut dabei.
Sehr gut, dann haben wir ja schon mal die wichtigsten Eckpunkte. Der Karl ist mittlerweile auch schon seit, ich glaube wir arbeiten jetzt was, seit 10, 12 Jahren oder so zusammen. Also wir kennen uns doch schon eine ganze Weile mit meinen ganzen Unternehmen. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir auch einmal auf dieser Ebene was gemeinsam machen können. Und ich glaube, der richtige Einstieg wäre einfach einmal, wenn man sich jetzt da als Therapeut selbstständig macht, was muss man aus deiner Sicht da besonders beachten, wenn es jetzt um diese steuerrechtlichen Themen geht?
Ja, es ist sicher gut, wenn man sich im Vorhinein mal überlegt, wie schaut es mit der Umsatzsteuerpflicht aus? Generell, bin ich umsatzsteuerpflichtig oder nicht? Das wäre wohl der eine Themenkreis. Das zweite ist die Rechtsform. Also bin ich Einzelunternehmer oder fange ich einmal als Einzelunternehmer an? Oder möchte ich mich mit anderen Therapeuten zusammentun und vielleicht sogar eine Gruppenpraxis aufmachen? Das ist sicher eine der Fragen, die wichtig sind, die man im Vorhinein klären sollte. Was auch nicht zu vernachlässigen ist, sind die Praxisräumlichkeiten. Also wenn ich eine Praxisräumlichkeit anmiete, sollte ich mir auch aus abgabenrechtlicher Sicht vorher ansehen, wird das mit Umsatzsteuer vermietet oder nicht. Da kommen wir später auch nochmal im Detail zu sprechen. Aber ich glaube, das sind so die drei Themenbereiche, die ich mir im Vorhinein gut anschauen würde.
Bei der Umsatzsteuerpflicht, da geht es ja, glaube ich, rein um den Umsatz an sich. Da gibt es ja so eine Obergrenze, glaube ich. Darunter kann man sich quasi optional von dem ganzen Ding befreien lassen. Das heißt, die ganzen Leistungen ohne Umsatzsteuer auch zu verrechnen. Die Grenze, wo liegt denn die momentan?
Ich würde es anders aufzäunen. Ich würde zuerst mal mir überlegen, was mache ich? Wenn ich in einem Bereich tätig bin, dem Gesundheitsbereich, also insbesondere der Heilbehandlung zuzurechnen ist. Ja. Also das ist auch medizinisch indiziert, dass man jemanden behandelt, oder damit es ihm nachher besser geht, dann bin ich ja in der Regel von der Umsatzsteuer schon befreit. Ja. Also nur aufgrund meiner Tätigkeit. Ja. Wenn ich das nicht bin, ja, weil ich etwa, ich weiß nicht, Masseur bin oder irgendetwas mache, was jetzt nicht unbedingt medizinisch indiziert ist, dann habe ich eben diese Grenze. Das heißt, ich bin dann entweder bis 35.000 Euro Umsatz von der Umsatzsteuer befreit, kann aber, wenn ich will, hinaus optieren und hier freiwillig Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Würde ich aber bei einem Therapeuten eher nicht machen, weil das zahlt sich dann aus, wenn ich hauptsächlich Unternehmer als Kunden habe, die Umsatzsteuer wieder abziehen können. Das kann vielleicht sein, wenn ich hauptsächlich für Betriebe arbeite, ja, also irgendwelche Trainings für Betriebe mache oder irgendwelche Sportveranstaltungen für die vielleicht. Ja. dann ja, dann könnte ich es mir überlegen. Aber sonst, glaube ich, wird es für einen Therapeuten nicht Sinn machen, da zu optieren. Und die Umsatzgrenze, also wenn man das nachliest, steht immer 35.000 Euro. Man muss aber berücksichtigen, das ist eine Nettogrenze. Also wenn ich tatsächlich umsatzsteuerpflichtig bin aufgrund meiner Tätigkeit und dann, wenn ich Umsatzsteuer in Rechnung stelle, 20% in Rechnung stellen würde, dann ist das ja nicht mehr 35.000 Euro, sondern eben 35 plus 20%. Da bin ich bei einer Grenze von 42.000 Euro. Ja. Das sieht man, oder wenn man das nachliest, sieht man das oft nicht, dass das eigentlich 42.000 Euro sind und nicht 35.000 Euro. Also da habe ich ja viel mehr Spielraum. Und es ist dazu zu sagen, ich darf einmal in 5 Jahren noch einmal um 15% drüber.
Okay. Also das ist auch was ich zum Beispiel nicht gewusst habe. Und dass diese, also gerade wenn man jetzt da frisch seine Praxis eröffnet, sind 42.000 Euro ja eigentlich eh schon ein recht guter Puffer, wo man einfach mal sagen kann, man könnte eigentlich darunter bleiben. Das andere Thema, das wir sehr, sehr oft bei uns im Kundensupport im Zusammenhang mit dem bekommen, ist, so wie du sagst, sehr viele Dienstleister sind ja umsatzsteuerbefreit im Endeffekt. Aber das bedeutet ja nicht, dass man selbst keine Umsatzsteuer zahlen muss. Ne?
Ja, richtig. Also es gibt dann spezielle Fälle, wenn man Leistungen aus dem Ausland bezieht. Also insbesondere, ich weiß nicht, die Homepage wird gewartet irgendwo in Deutschland und bekommt eine Rechnung als Unternehmer ohne Umsatzsteuer, dann sagt das Umsatzsteuerrecht, dass man als Leistungsempfänger, also als Therapeut, die Umsatzsteuer schuldet. Ja, das hat den Grund, dass natürlich der ausländische Webseitenbetreuer da ja keine Betriebsstätte hat in Österreich, der wird sich in Österreich nicht registrieren. Das heißt, das Umsatzsteuerrecht sagt, naja, wenn du eh im Ausland bist und du machst aber etwas in Österreich, was der österreichischen Umsatzsteuer unterliegt, dann soll doch bitte dein Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schulden, damit wir nicht diesen administrativen Aufwand haben, dass wir dich Ausländer hier in Österreich registrieren müssen. Ja. Und genau das ist das Thema, nicht? Weil dann muss ich als Therapeut die Umsatzsteuer abführen, die zwar nicht ich selber verursacht da praktisch, aber der Ausländer, das ist dem ausländischen Unternehmer zuzurechnen, ich muss sie aber abführen, damit der sich da registrieren muss. Und das ist das, was du jetzt gerade ansprichst, dass ich da eine Umsatzsteuer Schuld ergeben kann, wird aber in der Regel wohl nicht die horrenden Beträge sein. Das wird, also es ist keine offizielle Empfehlung, aber wahrscheinlich wird es reichen, wenn man das einmal im Jahr sich anschaut.
Okay, alles klar. Weil das ist bei uns natürlich auch so, also wir weisen unsere Preise ja natürlich netto aus, weil wir halt sehr, sehr viele verschiedene Konstellationen haben in unterschiedlichen Ländern, wo es unterschiedliche Steuersätze und so weiter gibt. Und wir haben da halt oft schon die Nachfrage, ich bin ja umsatzsteuerbefreit, wieso muss ich jetzt bei dem Appointment-Preis trotzdem Steuer drauf zahlen? Ne? Aber die Steuer trifft ja dann eigentlich uns und nicht den Kunden, mehr oder weniger.
Natürlich, genau. Also das ist, wenn das ein Österreich-Österreich-Fall ist, dann habe ich österreichische Ust drauf. Klar, also das ist so, wie wenn der Therapeut sich ein Radiergummi im Papiergeschäft kauft, da ist ja auch Ust drauf und der Papierhändler wird deswegen die Ust weglassen. Beim grenzüberschreitenden Fall ist es genau spielverkehrt, wie ich es jetzt vorhin erklärt habe. Nicht? Also der deutsche Therapeut, wenn das euer Kunde ist, dann muss der natürlich schon in Deutschland dann die deutsche Umsatzsteuer abführen auf die Lizenz, die er zahlt, weil er Appointment nutzt.
Genau, so ist es. Alles ein bisschen kompliziert, aber deswegen haben wir dich ja da. Das nächste Thema, das für uns auch immer sehr, sehr spannend ist und wo wir auch sehr viele Fragen dazu bekommen, also es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt als Softwareanbieter unterwegs sind, sondern aufgrund von unserem Kundensupport bekommen wir natürlich auch immer Anfragen, die jetzt nicht unbedingt was mit Software zu tun haben, nämlich wenn es um Praxisübernahmen und Neugründungen geht. Das ist oft so, dass die Information relativ schwierig zu finden ist online und die Anlaufstelle dann offensichtlich wir werden. Gibt es da aus steuerrechtlicher Sicht irgendwelche Tipps und Tricks oder Stolpersteine oder so, von denen du erzählen kannst bei uns?
Wenn man neu anfängt, hat man in der Regel, wird man ja sehr, sehr gering eingestuft, sehr niedrig eingestuft, was Sozialversicherungsbeiträge betrifft, was Einkommensteuervorauszahlungen betrifft. Da zahlt man ja nur die Mindestbeiträge, beziehungsweise teilweise sogar gar nichts. Wenn die Tätigkeit dann relativ schnell Fahrtwind aufnimmt und erfolgreich ist, na ja, dann fällt natürlich auch relativ bald ein hoher Betrag an Einkommensteuer an und das aber erst im Nachhinein. Ja. Und dann kommt die doppelte Watsche. Und das ist, glaube ich, etwas, was man im Auge behalten sollte. Weil auch wenn man einen Betrieb übernimmt, dann ist ja letztendlich die eigene Einkommensteuerschuld, die hier bei Null anfängt und nicht der Betrieb, der da die Steuer zahlt. Und daher muss man berücksichtigen, das wird mal 1-2 Jahre sehr niedrig eingestuft sein. Und dann kommt eben bei erfolgreicher Tätigkeit eine hohe Einkommensteuernachzahlung und gleichzeitig die Vorauszahlung. Und das meinte ich vorher mit doppelter Watschen, nicht? Weil also ich muss einerseits die Einkommensteuer nachzahlen für das, was ich erwirtschaftet habe, muss aber gleichzeitig eine höhere Vorauszahlung dafür leisten, was ich dann aktuell in den 2-3 Jahren dann eben erwirtschafte. Und genau das gleiche Spiel habe ich bei der Sozialversicherung, wo ich ja auch dann einerseits nachzahlen muss, das, was ich bisher erwirtschaftet habe, und plus eine höhere Vorauszahlung leiste. Ja. Also das sehen wir immer wieder, dass man das im Auge behalten sollte. Ja, da kann ich nur empfehlen, entweder das Geld beiseite legen oder, das geht natürlich auch, freiwillig mehr vorauszahlen. Also man kann sich durchaus bei der Sozialversicherungsanstalt melden und sagen, hallo, ich bin da und ich würde bitte gerne freiwillig adäquat zu dem, was ich für aktuell an Gewinnen mache, auch schon jetzt Vorauszahlungen leisten und das Gleiche sinngemäß beim Finanzamt. Also das ist ein Themenkomplex. Das zweite wird sein, ja, also Registrierkasse. Also ich glaube, das ist bei Neugründern wichtig, dass die wirklich darauf schauen, dass die Einnahmen wirklich sauber aufgezeichnet werden. Das ist allgemein. Also ich glaube, wenn man einen Bogen spannen möchte über das ganze Thema, das wir heute besprechen, dann ist die Registrierkasse das wirklich wichtigste Thema. Ja, alles andere, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, irgendwelche Aufwendungen, irgendwelche Rechnungen verliere oder irgendetwas nicht rechtzeitig mache oder so, das ist alles nicht so tragisch. Aber wenn die Aufzeichnungen nicht passt, die Aufzeichnungen der Einnahmen, wenn das nicht passt, dann hat natürlich die Finanz schon die Möglichkeit, damit mit härteren Strafen auch vorzugehen und Schätzungen vorzunehmen und so weiter. Also ich glaube, das sollte man auch wirklich rechtzeitig angehen und schauen, dass man da eine gescheitere Registrierkasse nutzt und die natürlich dann auch wirklich korrekt nutzt, also sprich immer das Backup auch macht und diese, den Jahresbeleg auch macht. Also das muss immer so einmal im Jahr resettet werden, wo man dann den Umsatz meldet an die Finanz. Also das ist ein zentrales Thema. Und als dritten Stolperstein hätte ich gesagt, ist, dass man so Scheinselbstständigkeiten hat. Ja? Also sprich, du hast halt irgendeine Studentin, die dir hilft bei der Organisation oder als Sprechstundenhilfe oder einfach die Putzkraft. Ja? Das sind Angestellte, das sind keine Selbstständigen. Ja? Das ist, auch wenn die da mit irgendwelchen Honorarnoten kommen und das dann abrechnen, im Zuge einer Prüfung würde das mit einer an sich grenzenden Wahrscheinlichkeit nicht akzeptiert werden und unqualifiziert werden in ein Dienstverhältnis, was dann natürlich wiederum Nachzahlungen auslösen kann. Ja. Also das ist sicher zu berücksichtigen.
Also gerade diese Nachzahlungsgeschichte ist was, das hat bei mir gerade am Anfang, wie ich mich selbstständig gemacht habe, einfach wahnsinnig lang gedauert, bis ich das überhaupt verstanden habe, wie das funktioniert. Dass man aber sagt, okay, man macht jetzt einmal 2 Jahre und im dritten Jahr schaut man sich dann das an, was die letzten 2 Jahre passiert ist und dann zahlt man halt nach, mehr oder weniger. Und es war schon immer irgendwie, jeder hat gesagt, leg die Hälfte von dem, was du verdienst, weg, damit das halt auf jeden Fall irgendwie safe ist und dass man nicht in diese Sozialversicherungsfalle und in diese Einkommensteuerfalle reintappt und dann gar im dritten Jahr draufkommt, oh, das geht sich finanziell alles gar nicht mehr aus. Weil ich glaube, dass dafür ja gar nicht, oder der Grund für viele Pleiten ist ja eigentlich genau das. Ne? Also, dass viele halt vergessen, das Geld auf die Seite zu legen und dann im dritten Jahr draufkommen, oh, das geht sich alles gar nicht aus, ich muss leider zusperren.
Ja, am Ende vom Tag ist es Liquidität, die das entscheidet, ob ich noch meine Rechnungen zahlen kann oder nicht. Ja.
Genau. Ja, Thema Registrierkasse hören wir natürlich auch immer wieder. Vielleicht der Vollständigkeit halber auch nochmal von dir, diese Grenzen, die es da gibt. Es gibt ja bestimmte Umsatzgrenzen, ab denen man registrierkassenpflichtig ist. Darunter reicht es ja eigentlich, normale Zahlungsbelege auszustellen. Aber soweit ich es jetzt im Kopf habe, sind das irgendwo bei 7.000 und 15.000 Euro, oder?
Genau, richtig. Ja. 15.000 Euro Gesamtumsatz im Jahr, also im Kalenderjahr und davon 7.000 Euro in Bar. Wobei Achtung, also bei den Barzahlungen gelten durchaus auch Bankomatzahlungen als Barzahlungen. Ja. Also nicht alles, was jetzt wirklich als Bargeld man üblicherweise verstehen würde, ist eine Barzahlung. Also auch die Bankomatzahlung gehört dazu.
Das heißt, das ist eigentlich das Einzige, wo man befreit ist von dem Ganzen, sind die Überweisungen, oder?
Richtig, ja. Also wenn ich auf Rechnung arbeite, dann fällt das da nicht hinein. Ja. Es ist also bei den 15.000 Euro ist es schon dabei, bei der Grenze, dass ich insgesamt einen Umsatz von 15.000 Euro mache, aber es gehört nicht zu Embargo-Weisungen. Also diese Grenze von 7.000 Euro, da muss ich es nicht berücksichtigen.
Okay. Und wenn ich jetzt da jemand bin, wir haben natürlich auch Kunden, die sagen, wir nehmen gar kein Bargeld und wir nehmen gar keine Kartenzahlung, sondern wir machen alles auf Rechnung, beziehungsweise die Patienten und Kunden müssen es dann im Nachgang einfach überweisen. Da bin ich dann eigentlich unabhängig vom Umsatz, oder? Weil wenn ich keine Bar-Einnahmen in dem Sinne habe, brauche ich ja auch keine Registrierkasse, oder?
Richtig, weil da bin ich eben immer unter den 7.000 Euro. Ja, ich kann 1 Million Umsatz machen, aber wenn ich keine Barumsätze habe, dann brauche ich das nicht. Ja. Oder wirklich nur punktuell, dass mal wer zahlt, dann werde ich unter den 7.000 Euro bleiben.
Mhm. Und dann sind wir eigentlich eh schon wieder bei dem nächsten Thema, wenn es so ein bisschen um diese, es neigt sich das Jahr dem Ende zu, da muss man mal schauen, wo habe ich meine ganzen Rechnungen zusammen, habe ich alle Informationen für den Jahresabschluss zusammen, habe ich meine Registrierkassenbelege zusammen, wie handhaben das bei euch die Therapeuten, die Kunden sind? Schicken die das euch digital oder habt ihr noch Leute, die das per Post quasi alles einschicken? Oder, also ich weiß noch, wie ich angefangen habe damals, hat man halt wirklich jeden einzelnen Zettel aufbehalten und in irgendeinem Schuhkarton oder so abgelegt. Ich glaube, dass das heutzutage ja eigentlich alles digitalisiert sein muss, oder?
Ja, richtig. Also ich glaube, dass man da jetzt noch Papierbelege aufbewahren würde, das kommt eher selten vor. Also ich würde mal empfehlen, dass man von Haus aus seinen Lieferanten sagt, bitte schickt mir doch per E-Mail eine PDF-Rechnung und nicht per Post eine Rechnung. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man dann eben die paar Belege, die man noch in Papierform hat, dass man die einscannt. In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch zu empfehlen, dass man versucht, die Beleganzahl überschaubar zu halten. Also nicht einmal einen halben Liter Milch einkaufen für die Praxisgemeinschaft und dann, ich weiß nicht, einen Bleistift und dann einen Block und so, sondern vielleicht wirklich einmal pro Monat eine Sammelbestellung zu machen und das auf einer Rechnung zu haben. Das erleichtert das Leben für alle, nicht? Und eben auch für den Buchhalter oder Steuerberater dann bei der Erfassung. Also das, und das lässt sich dann auch leichter digitalisieren, logischerweise. Das nur nebenbei gesagt. Und sonst, wie handhaben die das? Ja, das ist natürlich unterschiedlich. Ja. Ich würde sagen, wenn man umsatzsteuerbefreit agiert, wird unterjährig nicht viel zu machen sein. Ja, da wird es reichen, wenn man dann einmal im Jahr das alles zusammenfasst und eine Steuererklärung daraus macht. Da wird es auch nicht notwendig sein, dass man irgendeine Schnittstelle zum Steuerberater aufbaut. Wenn man hingegen laufend die Buchhaltung beim Steuerberater hat und vielleicht irgendwelche Meldeverpflichtungen hat, ja, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, das über eine Schnittstelle an den Steuerberater zu übermitteln. Das wird in der Regel eine Plattform sein, wo man die Belege hochlädt und dann läuft auch schon in die OCR-Erkennung drüber und die künstliche Intelligenz etc. etc. Also das ist die Übertragung und der Steuerberater macht dann die Steuererklärung obendrauf und den Jahresabschluss und das war's. Sinn macht es vielleicht, dass man am Jahresende, also bevor eben das Kalenderjahr vorüber ist, sich mal kurz überlegt, okay, wo stehe ich? Also wo bin ich gerade mit meinem Ergebnis? Weil oft gibt es gewisse Optimierungsmöglichkeiten, die man noch bis zum Jahresende setzen kann. Danach wäre es aber zu spät, nicht? Also wenn der Steuerberater erst dann im Mai erfährt, wie das Vorjahr gelaufen ist, dann wird man nicht mehr irgendwelche Investitionsbegünstigungen noch in Anspruch nehmen können. Also das spricht vielleicht dafür, dass man schon vorher sich mal überlegt, wo man steht, dass man das irgendwie dann gegen Jahresende macht. Aber wie gesagt, da gibt es von bis. Also es gibt Therapeuten, die machen sich das sehr, sehr selbstständig alles und der Steuerberater muss es dann nur einmal im Jahr zusammenfassen, eine Steuererklärung packen oder aber es ist dann alles beim Steuerberater und dann müsste man rein rechtlich betrachtet quartalsweise buchen und eben auch melden. Aber wenn keine Umsatzsteuerpflicht besteht, ist das in der Praxis dann nicht so ein Thema.
Okay. Also ich finde vor allem dieses, also das habe ich auch bei dir zum ersten Mal gelernt, ich glaube, ihr nennt es ja November-Check oder so.
Ja.
Dass man einfach sich dort nochmal das bisherige Jahr quasi im Detail anschaut und dann halt wirklich versucht zu optimieren. Das ist einer dieser Tipps, wenn mich die Leute fragen, das ist auch immer das, was ich erwähne. Setzt euch Ende Oktober, Anfang November mit dem Steuerberater zusammen, schaut euch die letzten 10 Monate an und dann kann man die nächsten 2 Monate einfach mal ein bisschen optimieren, um einfach das Maximum aus dem Jahr rauszuholen. Also das finde ich einen sehr, sehr großen Mehrwert im Endeffekt.
Ja, genau. Und auch zu dem Thema, was Sie vorhin gesagt haben mit den Nachzahlungen. Nicht? Dann habe ich vielleicht einen Reminder im November. Achtung, Leute, euch ist eh klar, das kommt auf euch zu. Ja? Wenn ihr, vielleicht wollt ihr es doch schon dieses Jahr an SVS-Beiträgen freiwillig einzahlen, ist auch abgaberechtlich gescheit. Und nicht erst warten, bis dann das vorgeschrieben wird. Das ist eine der Messages im Rahmen dieser Gespräche.
Das ist generell so ein bisschen die Frage, die Therapeuten, gibt es da einen hohen Beratungsbedarf bei euch? Oder so wie du sagst, es gibt wahrscheinlich auch sehr, sehr viele, die selbstständig sind und das alles selbst erledigen. Aber habt ihr auch so Kandidaten, wo ihr gesagt, okay, da läutet jetzt jede Woche das Telefon, oder gibt es das eher nicht in diesem Bereich?
Ja, ich würde sagen eher selten. Ja. Also wenn man jetzt nur Therapeut ist, eben oft auch umsatzsteuerbefreit ist. Ich glaube, da muss man das einmal am Anfang gescheit aufsetzen. Und wenn das mal richtig aufgesetzt ist und man die kritischen Fragen alle geklärt hat, dann würde, ja, wie du richtig sagst, dann will ich noch am Jahresende kurz schauen, wo man steht und die Jahreserklärung und mehr ist es nicht. Aber oft ist es auch so, dass die Leute natürlich vielleicht das nur nebenbei machen, ja, dass sie wo angestellt sind und dann noch als Therapeut arbeiten und vielleicht noch Vermietung haben. Klar, dann ist das ein Sammelsurium an Einkunftsquellen und dann hört man oder sieht man sich öfter. Oder natürlich auch bei Gruppenpraxen oder Gemeinschaftspraxen, da gibt es vielleicht auch mehr Beratungsbedarf.
Und vorher waren wir eigentlich schon beim Thema Strafen. Das ist auch immer so ein bisschen ein Ding, das wir immer wieder hören. Was ist so der Worst Case, der da eigentlich passieren kann? Wenn du jetzt so sagst, okay, Registrierkasse zum Beispiel hat nicht funktioniert oder habe ich falsch bedient oder was auch immer da schief gehen kann. Wie schaut das Worst Case Szenario für einen Therapeuten aus, wenn man sagt, okay, da ist jetzt bei der Buchhaltung was schief gegangen?
Ja, der größte Schwachpunkt ist die Registrierkasse. Also wenn etwas Schlimmes an einen Therapeuten kommen könnte, dann wird die Registrierkasse dran schuld sein. Ja. Beziehungsweise der ist bedient oder auch nicht bedient. Ja, und was kann passieren? Also die Finanz würde dann schätzen. Die würde sagen, okay, ich glaube, dass du in dem Zeitraum so und so oft besucht wurdest von deinen Patienten, Kunden, und mit dem und dem Umsatz gearbeitet hast, dann werden die wahrscheinlich auch einen Aufschlag machen von vielleicht 10% und du wirst schwer eine Handhabe haben zu sagen, na, das war nicht so, weil du eben das nicht aufgezeigt hast. Ja. Also ich glaube, das ist praktisch das Schlimmste. Ansonsten, ja, auch schon mal erwähnt, das Thema mit der Scheinselbstständigkeit, da gibt es auch oft empfindliche Strafen. Da darf ich auch noch drauf aufpassen. Der Klassiker ist die Putzkraft, nicht? Dass da die irgendwo entweder angetroffen wird oder dass vielleicht ein jemand, der nicht so gut gesinnt ist, einen anzeigt, weil er sagt und anschwärzt nicht. Also das, glaube ich, das sind so die zwei schlimmsten Sachen, ja, die passieren können. Ja.
Es wird dann wahrscheinlich schon empfindlich, auch wenn es um die Strafen geht. Ne? Und es gibt ja aber auch die Möglichkeit dieser Selbstanzeige, das ist immer das, was man in den Nachrichten ja quasi liest, wenn man eh weiß, dass man was falsch gemacht hat.
Ja.
Würde das in diesem Fall irgendwie helfen oder sagt das Finanzamt, ja, Pech gehabt?
Also ich glaube, für die zwei Fälle, die wir gerade genannt haben, wird es schwierig. Weil wenn ich eine Aufzeichnung nicht gemacht habe, dann habe ich sie nicht gemacht. Ich werde mir wahrscheinlich schwer tun, dann aus der Erinnerung nachzukonstruieren, wer da gekommen ist. Ja, ich glaube, das ist nicht so leicht sanierbar. Man kann mit der Selbstanzeige zumindest vermeiden, dass man eine Finanzstrafe bekommt. Aber man wird nicht vermeiden können, dass man eine Schätzung hat mit diesen 10% eben. Ja. Weil wenn eine Aufzeichnung nicht gemacht wurde, dann wurde sie nicht gemacht. Nicht. Und das... Also, weil das eben nicht über ein Bankkonto geht, sehe ich ja nicht, was tatsächlich dann eingegangen ist. Ne? Weil ich habe Bargeld bekommen, habe das wieder bar ausgegeben. Also das ist dann irgendwie unter dem Radar. Also was in Bezug auf die Finanzstrafe wird es mir helfen, ja, in Bezug auf die Schätzung nicht. Und beim Dienstnehmer ist es ähnlich. Also das, was mir da wirklich wehtut, sind Verwaltungsstrafen, das sind keine Finanzstrafen. Also auch das wird mir nicht helfen. Ja. Wo mir die Selbstanzeige hilft, ist natürlich, wenn ich bewusst etwas unterschlagen habe, ja, oder halt besonders grob fahrlässig war und mit dem Wissen, naja, gut, wenn ich es mir spare, ist es auch okay.
Wird schon nichts passieren, quasi.
Ja, dafür ist die Selbstanzeige hauptsächlich gedacht, ja.
Ja, also ich persönlich, ich bin ja jemand, ich finde dieses ganze Steuerthema wahnsinnig komplex und ich glaube, ich habe da in den letzten Jahren tausende Fragen dazu gestellt zu dem Thema per E-Mail oder Anruf oder sonstiges. Aber jetzt mal aus deiner Sicht, worauf kommt es bei der Auswahl von einem guten Steuerberater wirklich an?
Ja, ich würde mal generell sagen, wenn man einen Steuerberater nimmt, um Steuerberater zu werden, muss man ja schon einen relativ steinigen Weg gehen. Also man muss eine schwere Prüfung machen, man muss in der Regel ein akademisches Studium dazu haben, facheinschlägiges, man muss Praxisjahre haben. Also ich glaube, wenn man zu einem Steuerberater geht, der jetzt also wirklich Steuerberater ist und jetzt nicht Buchhalter oder Bilanzbuchhalter, ich glaube, wenn es ein Steuerberater ist, dann hat er schon eine gewisse Qualitätssicherheit. Ja. Also ich glaube, da kann man sich schon darauf verlassen. Und da will ich recht pragmatisch an die Sache rangehen, einmal schauen, dass der vielleicht örtlich nicht allzu weit entfernt ist. Natürlich kann man alles per Telefon und digital besprechen, aber es ist, glaube ich, gerade jetzt irgendwie heikel, es ist vielleicht ganz nett, wenn man da wirklich ein persönliches Gespräch führen kann. Und das wäre meine Empfehlung. Ansonsten, der Therapeut ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Also ich glaube, es ist nicht notwendig, einen Steuerberater zu suchen, der darauf spezialisiert ist. Ich würde vielleicht noch auf die Größenordnung schauen. Was wir beobachten ist, dass natürlich, wenn man jetzt als Einzelunternehmer, als Therapeut zu einer sehr großen Kanzlei geht, dass die natürlich andere Mandanten haben, die wichtiger sind und dass man dann oft irgendwie liegen bleibt so lange. Ja? Weil Steuerberater ja einerseits jetzt durch die Covid-Krise, aber auch sonst meistens doch sehr stark ausgelastet sind. Und da ist es gut, wenn man irgendwie in einer ähnlichen Größenordnung ist, dass man dann auch den entsprechenden Stellenwert hat. Ja, das würde ich vielleicht noch berücksichtigen. Ist auch oft so, dass ja sehr große Steuerkanzleien auch einen höheren Overhead haben und dann auch unnötig viel kosten. Weil so speziell ist eben das Thema von den Therapeuten nicht.
Sehr gut. Und dann, wir haben dann immer so Abschlussfragen im Endeffekt. Wenn wir jetzt das ganze Interview irgendwie vergessen, wenn du jetzt jemanden triffst und der fragt dich, was ist das Allerwichtigste, das du den Leuten irgendwie auf den Weg geben möchtest, wenn es jetzt da um steuerliche Themen geht? Was ist so der Tipp quasi, an dem sich alle halten sollten?
Naja, schwierig. Also genau das haben wir jetzt besprochen. Also wenn ich jetzt sage, ich will das wegwischen, dann bleibt eigentlich nichts übrig. Also generell würde ich sagen, ein bisschen mehr Gelassenheit auch. Ja. Also ich glaube, wir sind am Ende vom Tag in Österreich, also zumindest, wenn das jetzt ein österreichischer Therapeut ist, der dazuhört, aber was ich so mitbekomme, auch die in Deutschland sind da ähnlich, haben ein ähnliches Mindsetting. Ich hätte jetzt keine überbordende Ängste vor der Finanz. Ja. Ich glaube, wenn man halbwegs ordentlich ist und ordentlich arbeitet, dann funktioniert das schon. Ja. Da hätte ich jetzt keine Befürchtungen, dass man da von der finanzwirtschaftlichen Strafe komplett erschlagen wird. Also diese Geschichten, die man teilweise hört von Bekannten, dass die Finanz komplett ruiniert hat, das ist, glaube ich, mit Vorsicht zu genießen. Ja, meistens ist da noch was im Hintergrund, das dann nicht weiter erzählt wird. Also ich hätte jetzt keine schlaflosen Nächte, nur deswegen, weil ich jetzt vielleicht abgabenrechtlich nicht alles sehr sauber gemacht habe. Das ist das eine. Und ich glaube, ein Thema, das wir jetzt in bisher noch nicht so detailliert besprochen haben, was ich eingangs mal kurz erwähnt habe, aber was für Therapeuten wichtig erscheint, ist eben dieses Anmieten von Räumlichkeiten, was oft übersehen wird. Nämlich insbesondere, wenn ich als Therapeut umsatzsteuerfrei agiere, sei es, weil ich eine Heilbehandlung mache oder weil ich eben Kleinunternehmerin bin, dann muss der das an mich vermietet, umsatzsteuerfrei vermieten. Ja? Und das wird manchmal übersehen, weil das steht dann in der Regel, wenn das richtig gemacht wird, im Vertrag auch drinnen. Diese Räumlichkeiten dürfen nur verwendet werden für umsatzsteuerpflichtige Umsätze. Ja? Das ist ein Absatz. Ja? Und wenn der Therapeut das dann nicht macht und der Vermieter eigentlich auch nicht drüber nachgedacht hat, weil er einfach den Vertrag genommen hat, den er immer nimmt und den er vom Hausverwalter bekommen hat, dann kann das natürlich ein Stolperstein sein. Nicht? Weil dann natürlich irgendwann mal später kommt man drauf, wir haben ja die ganze Zeit Umsatzsteuer verrechnet, durften wir aber nicht, aber eigentlich bist du schuld, weil du hast mir nicht gesagt, als Therapeut, dass du umsatzsteuerfreie Umsätze hast und dann kann es natürlich zu Nachforderungen kommen. Ja, das ist jetzt nicht unmittelbar ein abgabenrechtliches Thema, sondern ein zivilrechtliches Thema, weil man ja seinen Vermieter schadlos halten muss. Aber das, glaube ich, das ist gerade für einen Therapeuten ein spannendes Thema, dass er sich wirklich auseinandersetzt. Ist diese Miete mit oder ohne Rust? Ja? Wenn sie mit Rust ist, ist es auch korrekt? Ja, das sollte nicht sein. Es kann aber auch dazu dienen, die richtigen Räumlichkeiten zu finden. Ja? Weil ich natürlich vielleicht gezielte Räumlichkeiten suchen werde, die umsatzsteuerfrei vermietet werden können. Ja, das kann sich ja der Vermieter eh auch aussuchen. Ja. Also darauf würde ich noch schauen, ja, dass das wirklich zusammenpasst. Also dass nur wenn ich umsatzsteuerpflichtige Umsätze habe, dann ist es auch okay, dass ich Umsatzsteuer in Rechnung gestellt bekomme. Wenn nicht darauf achten, dass das eben nicht.
Sehr gut, also das ist auch ein Tipp, den ich persönlich bis jetzt so noch nie gehört habe. Und ich glaube, es gibt einige Therapeuten, die genau über diesen Stolperstein quasi drüber fallen würden oder auch schon drüber gefallen sind. Karl, ich glaube, wir sind schon am Ende mit den Fragen. Am Schluss geben wir immer so ein bisschen die Bühne an unsere Gäste. Wo kann man über dich oder über deine Steuerberatungskanzlei noch ein bisschen mehr erfahren? Habt ihr Webseiten? Habt ihr einen Social-Media-Auftritt? Gerne jetzt da alles loswerden für unsere Zuhörer.
Ja, also es ist jetzt wenig überraschend, aber ja, wir haben eine Homepage. Und da kann man einfach draufgehen und draufschauen. Wie das, also Social-Media, manchmal quäle ich mich dadurch, aber ist jetzt nicht so unser Thema. Wir haben natürlich einen Newsletter, ja. Der Newsletter ist auf, ich glaube, auf LinkedIn, wird auch unsere Klienten auch verschickt und ich glaube auch auf Facebook, ja. Vielleicht noch ein Tipp auch abschließend bei Fragen, soll man das sich auch nicht davor zögern, sich bei der eigenen Berufsvereinigung zu informieren, ja. Das kann vielleicht noch ein Thema sein. Also auch eine gute Anlaufstelle, weil die wissen auch oft sehr gut, wie der Hase läuft und haben auch vielleicht, gerade wenn man anfängt, für steuerliche Themen ein paar gute Tipps. Ja, und ansonsten, ja klar, Text360 ist auf der Homepage und da stehen auch die Telefonnummer und die Adressen drauf. Und Erstgespräche sind in der Regel kostenlos.
Perfekt. Wir werden das Ganze auch nochmal in den Shownotes verlinken, damit die Leute aber nur draufklicken müssen. Und somit, Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, es waren sehr, sehr viele wichtige Infos dabei für unsere Therapeuten. Danke.
Ja, prima. Ich bedanke mich auch. Schönen Tag. Baba.
Dieser Podcast wird präsentiert von Appointment, der unkomplizierten Praxissoftware. Um dich voll auf deine Patientinnen und Patienten konzentrieren zu können, brauchst du einen freien Kopf. Mit Appointment verwaltest du deine Termine, Dokumentation und Rechnungen im Handumdrehen. Das bedeutet weniger Stress mit Administration und mehr Zeit für deine Patientinnen und Patienten. Jetzt kostenlos testen auf www.appointment.com.